wieder Sonntag. Ich sitze hier wieder vor meinem... Wir sind wieder in meiner Küche zusammen mit Gissi.
Hallo.
Aber ich bin ehrlich, ich habe heute eine schlechte Nacht gehabt.
Warum?
Ich liege in letzter Zeit häufiger mal nachts wach und dreh mich. Kennst du das? Nicht gedankenkarussellmäßig, aber ich wach auf. Also ich schlafe sofort ein. 5 Minuten bin ich weg. Also einschlafen ist bei mir nicht das Problem. Aber in der Nacht wach werden und dann nicht mehr einschlafen. Kennst du das?
Und aber nicht irgendwie, weil du über etwas nachdenkst,
Nein. Sondern
aus dem Nichts.
Aus dem Nichts. Nee, und dann wühle ich mich nicht so fest. Also kenne ich nicht, weil ich habe nur Gedanken raus. Nee, also bei mir ist es so, ich wühle dann und dann bellt der Hund und dann ist es so, weiß ich nicht. Das nervt mich schon. Also und dann, der Kleinste halt um 4 Uhr wach, aber das ist nichts Neues. Aber trotzdem ist es dann, wenn du dann irgendwie gerade erst 1,5 Stunden wieder eingeschlafen bist, scheiße. Wie war deine Nacht?
Gut. Also doch. Ganz okay Nacht.
Wie lange schläfst du denn so?
Wenn wir hierher waren, ja, deutlich zu wenig für mich. Mhm. Aber das hatten wir gerade im Auto tatsächlich auch. Ich bin jemand, ich schlafe schon gern so 8,5 Stunden.
Ja, voll gut. Voll gut.
Wenn ich es schaffe, ist es natürlich unter der Woche schwierig.
Also voll gut. Und
aber ich könnte 8,5 Stunden schlafen.
Mhm. Ich auch. Und das brauchst du auch. Also merkst du schon, hast du so eine Grenze, wo du sagst, okay, wenn ich so viel weniger schlafe, dann werde ich grantig. Hast du so eine Grenze? Es gibt ja auch so eine Grenze.
Du meinst
heute? Ich meine, es gibt ja auch so eine Grenze, wo man sagt, okay, mit 2 Stunden Schlaf, ich kann den ganzen Tag rocken. Aber wenn ich nur 6 geschlafen habe, wird's scheiße. Kennst du sowas?
Das kenne ich auch, ja. Ich hatte das früher, vor allem, wenn man auch mal so länger feiern war und dann plötzlich nach 3-4 Stunden, das war voll in Ordnung. Also es ging irgendwie. Aber nee. Also jetzt diese Nacht hatte ich so 5,5 Stunden oder so. Das ist für mich schon,
das
also heute
wenig.
War schon
das finde ich auch wenig, ja. Das ist voll hart. Legst du dich denn nachher nochmal hin?
Nee.
Bist du nachmittags schläfst?
Nein, ich kann das auch nicht. Ich schlafe nicht ein. Ich schlafe voll um. Also außer ich bin wirklich irgendwie erkältet. Wenn ich merke, mein Körper braucht das jetzt wirklich.
Aber so ein Füße hoch auch mal nicht mehr so 20 Minuten am Tag?
Also doch, ich liege gerne. liegen kann ich sehr gut.
Weil ich finde, eine Pause machen muss ja nicht unbedingt auch schlafen sein. Also ich habe manchmal das Gefühl, okay, jetzt nur 20 Minuten die Füße hoch.
Ja.
Und dann ist schon richtig gut.
Ja, das mache ich schon, doch. Mhm. Und das tut auch gut. Aber ich kann nicht einschlafen. Ich bin auch niemand, der irgendwie leicht in Zügen oder so schläft.
Ja, ganz ehrlich. Wer schläft denn leicht in Zügen? Wer schläft leicht im Auto?
Ich saß gestern wirklich lange in Zügen und da haben viele Leute geschlafen.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Weil das kann ich auch nicht. Weil, würde mich hier bei der Community interessieren, haben wir Zugschläfer, Autoschläfer, Flugzeugschläfer, für mich der Endgegner, Zugschläfer, die sich wirklich hinlegen. Mein bester Freund noch, weißt du, so ein Nackenkissen. Das verstehe ich nicht.
Ja.
Ich konnte noch nie, egal wie lange ich geflogen bin, ich habe noch nie gepennt in einem Flugzeug.
Echt jetzt?
Noch nie.
Doch, das irgendwann schlafe ich schon ein. Also, aber halt.
Aber wie denn? So. Ja, es gibt ja diesen klassischen Nackenwippler.
So der Nacken.
Dann der hier.
Bin ich,
aber dann machst du ja immer so. Dein Mund, weil das ja einfach die Muskulatur entspannt, dein Mund ist auf. Also, kennst du solche, die so pennen? Die würde ich immer gerne, den, weißt du so.
Oder so du ganz leicht übergriffig.
Oder du machst halt vorne das Ding runter. Ne? Und machst deinen Kopf so drauf, ja, den Turbulenzen, und dann wirst du angeklickt und musst das Ding wieder hochmachen.
Nee, ich brauche einen Fensterplatz und dann.
Ach so, du brauchst du nur einen Fensterplatz.
Ich brauche einen kleinen Fensterplatz.
Ja.
Ich tue den gar nicht mehr.
Ich brauche nur die Business Class unter den Stuhl.
Oh, das wäre.
Bist du schon mal Business geflogen?
Nee, aber das würde ich ja gerne mal. Also, ich stelle es mir schon wirklich. Ich glaube, da kann man gut schlafen. Und du hast wirklich
Ich glaube das auch, aber wer ist dir der Preis wert? Weil das ist nämlich immer
schon
so eine Frage.
Schon sehr viel teurer, ne?
Ja, also wenn wir jetzt darüber reden würden, dass ein Flugticket, vielleicht haben da andere mehr Erfahrung mit, die irgendwelche Prime-Lufthansa-Kunden sind. Aber wenn man, ich glaube, das ist schon mindestens das Dreifache fast, oder? Also wenn du in so eine Koje gehst.
Ich glaube auch, ich glaube, das ist
also ich glaube, das 8.000 Euro oder 10.000 Euro ist nicht außergewöhnlich für so einen Sitzplatz, oder? Ich weiß es
ich
nicht,
weiß
Gissi.
Es nicht, da.
Vielleicht bin ich auch ein bisschen vorgeprägt von Social Media. Da gibt es auf jeden Fall auch ein Flugticket für 200.000 Euro. Ich meine, irgendwann gibt es gibt ja auch eine Klasse, da ist ja auch alles egal.
Du kannst ja einfach einen eigenen Heli holen.
Ja, genau. Aber
das ist günstiger wahrscheinlich.
Aber jetzt ist wirklich eine Frage, wer ist dir das wert für einen Good Sleep?
Ich glaube, es wäre mir einfach wirklich zu teuer.
Ja.
Also einfach...
Also, ja.
Ich weiß nicht, was ich verdienen müsste, dass es mir das wert wäre.
Ja, natürlich, irgendwann wäre es egal, das verstehe ich schon. Aber ich finde, das ist schon, ist schon eine Nummer, weißt du, so.
Hast du eine Flugscham?
Was ist eine Flugscham? Habe ich nie gehört.
Dass du wegen der Umwelt eine Scham empfindest, wenn du fliegst.
Erstmal kann ich das Wort überhaupt nicht. Find ich spannend. ich bin ein bisschen ambivalent zu, weil ich denke, das ist das Individuum da sehr in den Vordergrund zu rücken in Klimafragen, da damit generell, das eckt bei mir immer etwas an, weil ich finde, dass man das macht es für die, die wirklich richtig die Verantwortung tragen, vielleicht ein bisschen leichter, wenn man es aufs Individuum trägt. Das ist nicht jetzt, ich bin jetzt aber kein Vielflieger so, ne? Aber ich empfinde keine Scham, wenn ich fliege. Ich verurteile auch niemanden, der fliegt, auch keine Lang. Also für mich ist das etwas, das so ist unsere Gesellschaft ja momentan. Also es ist so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, da, das so zu beurteilen. Wie siehst du das?
Ich habe auch keine Flugscham.
Nee.
Okay. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich denke mir dann manchmal, vielleicht ist es auch egoistisch, aber ich fliege jetzt nicht jeden Tag irgendwo hin.
Nee.
Und ich habe wirklich so das Gefühl von, mein Kurzstreckenflug macht jetzt da irgendwie auch nichts mehr aus.
Ja, und das ist
kann einem natürlich angelastet werden, ja, weil wenn sich alle das denken, dann macht es halt irgendwas aus. Aber ich habe jetzt nicht per se eine Flugscham.
Nee, okay. Ich finde das, ich war auch ein bisschen gissig. Ich wollte sagen, wir reden hier so locker und du holst hier so ein dickes Fass. Ey, Flugscham ist
du, ich dachte, jetzt wenn wir gissig. Schon mal dabei sind.
Also du hast mich jetzt ein bisschen auf Guard erwischt. Weißt du, was ich meine? So, alter Vater. Aber ich will dazu eine Sache sagen. Weil ich finde, dass für es wird ja häufiger auch vielleicht so nicht fliegen und sowas alles ja vielleicht auch von Menschen gesagt, die schon viel geflogen sind. Weißt du, das erinnert mich immer, bringt mich immer so ein bisschen zurück zu der Corona-Zeit, wo niemand fliegen durfte, keiner mehr das, weißt du, wo alle zu Hause bleiben sollten und die jungen Leute ihre Abi-Reisen nicht machen durften oder sowas. Und dann Ältere halt gesagt, wir haben doch gar kein Bedürfnis mehr zu fliegen oder sowas, ne? Das vielleicht aber in ihrer Jugend gemacht haben, ne? Also ich auch, ich war in meiner Jugend, wenn ich da nicht hätte fliegen dürfen. Das wäre für mich so schlimm gewesen. Es wäre für mich in dem Zeitfenster von 4 Jahren, rede ich jetzt, ne? Von 19 bis 23, wo ich ganz viel unterwegs war auf der Welt. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, ist doch nicht so schlimm und was weiß ich nicht alles, ich muss doch gar nicht fliegen. Also weißt du so, es war ja so ein bisschen, das hätte ich ganz schlimm gefunden. Ich hatte auch zu Corona, hätte ich auch sagen müssen, ich muss nicht ins Restaurant, ich muss in keine Disco gehen. Ne? Aber es hat ja nur mich betroffen. Also meine individuellen Gefühle, es war immer so, und die jungen Leute?
Ne? Ja, weißt ich glaube, es so? Kommt da stark auf die Phase an.
Ja, genau, es war also unterschiedliche Lebensphasen, da braucht man das vielleicht mehr. Ich steige jetzt nicht regelmäßig in ein Flugzeug.
Ich auch nicht. Also es gibt manchmal Situationen, wo ich mich selber ein bisschen ärgere und mir denke, okay, da könntest du, also ich komme ja aus Bayern, das ist ja sehr weit weg und viele meiner Freunde sind dann im Urlaub irgendwie in Italien und so und die fahren da halt irgendwie mit dem Zug oder mit dem Auto hin. Und das ist halt von mir eine andere Nummer, also wenn
von Berlin aus
mache. Mhm. Und dann ist es halt leider tatsächlich so, dass ein Flugzeug oft günstiger ist als die Bahn von mir aus. Mhm. Und das ist schon etwas, was mich dann auch selber manchmal ärgert, weil es gibt ja auch Nachtzüge und keine Ahnung was, aber die kosten halt locker einfach das 3-4-fache wie so ein Flug,
der eine Stunde dauert. Haben wir darüber gesprochen, über die Strecke Berlin-Paris?
Weiß ich nicht.
Oh, ich weiß gerade nämlich nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe, weil irgendwie jetzt ist die neue Strecke Berlin-Paris auf. Ich weiß, mit wem habe ich denn darüber gesprochen?
Nee, ich glaube, ich weiß nicht.
Und gleich im Nachgang, super teuer, fliegen ist günstiger. Also weißt du so, also es war gleich so, eigentlich cool, endlich gibt es ja irgendwie die Direktverbindung Berlin-Paris, aber gleich mit dem Nachklang am Fliegen ist viel, viel günstiger. Also so, dann ist es ja auch nicht nur noch eine Flugschamentscheidung, sondern tatsächlich eine Portemonnaie-Entscheidung.
Ja,
so,
ist leider wirklich so.
Und dann kommt wieder, wer kann sich Öko leisten? Also dann kommen wir wieder dahin. Ne? Also dann ist es nicht nur irgendwie so eine Frage, sondern gleich eine Klassismusfrage. Also,
ja, absolut. Ja, sind wir jetzt ganz schön reingeflogen in das Thema.
Reingeflogen.
Ja, na klar.
Den habe ich so aus dem Ellbogen geschüttet. Ja, aus dem Handgelenk, sagt man auch.
Es ist allerdings heute der letzte Sonntag im Juni und es ist Pride Month. Deswegen habe ich ein Thema dazu rausgesucht. Und spannend. Wir starten jetzt erstmal mit deiner Bauernregel.
Ich bin gespannt. Das Wichtigste ist doch, ein großer Tisch, an dem jeder sein kann, wer er ist und wie er ist.
Yes, das kommt aus einem Reel zu dir, wo du drüber geredet hast, was du alles für deine Kinder brauchst.
Ja.
Und das war dann das Fazit. Und dazu hast du auch noch gesagt, dass darauf noch eine Schippe Liebe und Toleranz kommt.
Ja, das kommt von mir. Von deinen eigenen Worten.
Das kommt von mir, ja. Das bin so ich.
Wer sitzt denn bei dir am Tisch?
Jetzt zur Zeit?
Ja.
Ja, meine Kinder und Martin. Und seit längerem. Und das finde ich wirklich traurig, schon lange kein anderer mehr. Also, wir sind doch sehr nur Familie momentan.
Und das findest du traurig?
Also manchmal habe ich so eine Wellen von, es wäre so schön, mal so eine andere Meinung, weißt du so? Weil Martin, ich weiß viel, was Martin denkt und ich weiß viel. Und meine Kinder, mit denen kann ich ja nicht so, sag mal jetzt, was hältst du denn davon? Mhm. Ist doch schwierig, ne? Nee, aber jetzt gerade ist es, die Zeit ist einfach gerade nicht. Aber es ist gerade so ein bisschen noch ein bisschen ein emotionales Sehnen nach einer anderen Meinung manchmal. Mhm.
Und, also ihr diskutiert dann auch viel an dem Tisch?
Ja, also aber vor allen Dingen über Pokémon-Karten, ne? Über Pokémon-Karten, über Fußballerspiele oder über, also mein, hattest du Pokémon-Karten? Das Witzige, das kam richtig, richtig von hinten. Ich hatte vor einem halben Jahr habe ich meine Community so gefragt, so, hä, ja, Pokémon, ist das überhaupt noch irgendwie in und so? Und alle in meiner Community waren dann so, oh, Annemarie, seid ihr noch nicht im Stadium der Pokémon-Karten? Und damals war ich noch so jungfräulich, so, nee, jetzt sind wir voll drin. Und dann erfahre ich, und ich verstehe es, dass ein Pokémon-Kartenverbot an Schulen gibt.
Echt?
Und ich verstehe das, ja. Mhm. Und, auch so weit gegangen ist, dass da Pokémon-Karten gegen irgendwelche Gefälligkeiten getauscht wurden und sowas. Ja, Gissi, das ging da in wirklich verbrecherische Strukturen. Oder halt natürlich sind Pokémon-Karten auch nicht so günstig, ne? Dass da irgendwie Kinder abgezogen wurden. Hier, du kriegst diese eine unglaubliche Karte und ich krieg dein ganzes Deck oder so. Also da sind ganz wilde Sachen passiert. Also verstehe ich das mittlerweile. Und wir sind halt voll im Schillock, Glurak, Espinodon-Ding und bloß Pokémon Go. Also, und das ist natürlich manchmal.
Und sind da schon alle Kids mit drin?
Ja, also wenn ich weiß nicht, wie es mit deinen Geschwistern war.
Wir hatten alle keine Pokémon-Karten. Aber ich hatte Titelblätter.
Du hattest keine Pokémon-Karten. Hast du nicht Pokémon Blau oder Rot gespielt? Also ich hatte ja so viele größere Geschwister. Ich hatte ja alles immer sehr, sehr früh. Ich habe sehr, sehr früh Computer gehabt und sowas alles. Und wir haben das voll durchgezogen. Und bei uns war es natürlich, und so ist es sehr ähnlich, beobachte ich bei meinen Kids. Wenn ein Kind etwas hat, will es das andere Kind auch.
Mhm.
Und so ist es sehr. Also spiel alle Pokémon. So, und jetzt kommt die Werbung. Gissi, ich habe letztes Mal überlegt, was hier eigentlich alles auf dem Hof rumläuft. Hühner, Kühe, Marder, Tauben, Dachse, Mäuse, Katzen, Würmer. Also es ist quasi ein Zoo. Aber weißt du, was wir noch nie hatten?
Zebras.
Nee, ein Waschbären. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass Frieda wahrscheinlich einen Riegel verschieben würde. Aber eigentlich schade, denn Waschbären können richtig was drauf haben.
Wie kommst du denn jetzt auf einen Waschbären?
Weil wir heute Sim und Mobile als Partner dabei haben. Das ist ein super flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und einem entspannten Preis. Und das Maskottchen ist der frechste Waschbär überhaupt. Simon.
Und was hat dieser Simon, der Waschbär, so im Angebot?
Simon feiert 5. Geburtstag und haut deswegen richtig was raus. Er schenkt euch dauerhaft mehr Datenvolumen, zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro im Monat. Oder, halte ich fest, 250 GB ab 21,99 Euro monatlich.
Dabei könnt ihr jeden Monat ganz flexibel kündigen. On top gibt's D-Netz-Qualität mit 5G und Allnet-Flat. Und weil Sim on Mobile heute bei Paulsen ist, haben wir für euch was rausgeholt.
Richtig, Neukunden erhalten bei der Eingabe des Gutscheincodes Paulsen10 auf simon.link/paulsen oder in der App 6 Monate lang 10 GB geschenkt. Die Aktion ist bis zum 6.7.2026 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/paulsen.
Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an Sim on Mobile für die Unterstützung dieser Folge.
Das war die Werbung. Weiter geht's. Ganz schlimm wird gestritten. Also ich will dir sagen, die letzten 2 Monate, die riesen Wutausbrüche und Streite, die es hier gab, war wegen Pokémon-Karten. Hätte ich auch nicht gedacht.
Hoffentlich
fühlt das einer gerade auch so ein bisschen mit mir. Wie heftig das ist mit Pokémon-Karten. Aber da wollten wir gar nicht drauf los. Aber so ist es am Tisch, ja. Nee. Viel Pokémon-Karten.
Also deine Bauernregel war ja auch, dass hier jeder sein kann, wie er will.
Ja.
Mhm. Ist es so?
Ja, und unbedingt. Also unbedingt, weil mein Mann und ich, wir sind das auch ziemlich einig. Ich will da kurz vorschieben. Wir haben keine Nachbarn. Wir haben niemanden, der über uns wohnt. Wir haben niemanden, der unter uns wohnt. Wir haben Alleinlage hier. Dementsprechend haben wir erstmal keinen äußerlichen Druck, unsere Kinder die ganze Zeit zu korrigieren. Also immer zu sagen, pst, nicht so laut und nein, nicht dagegen klopfen und ne. Das ist erstmal entlastet extrem. Also das hätte ich auch nicht gedacht, aber es entlastet extrem. Wir merken das immer, wenn wir dann mal in Gesellschaft kommen, wie sehr man darauf achtet, dass man die anderen nicht stört. Mhm. Also das will ich vorwegschieben. Und mein Mann und ich waren uns irgendwann mal einig, dass wir zu gewissen Eigenarten von den Kids, die sind so, wie sie sind, weil die Gesellschaft wird denen schon häufig genug noch sagen, sei leise, mach das. Also das müssen, weißt du, was ich meine? Die sollen zumindest hier zu Hause am Küchentisch laut sein dürfen. Irgendwie, sobald die irgendwie wirklich in Gesellschaft kommen wird, wird man denen schon sagen, dass das schwer ist, dass wenn die so laut sind oder so impulsiv sind oder so. Und deswegen haben wir uns irgendwann mal gesagt, das sagen wir nicht mehr.
Und hast du da aber nicht irgendwie das Gefühl, dass du die da vorbereiten musst?
Werden sie ja schon. Also werden die schon. Es ist ja so ein bisschen so, wenn die in der Kita sind, ne, da ist ja praktisch, die kommen in die Kita und haben dann ja gleich, machen die ganze Zeit Kompromisse. Mit den anderen Kindern, mit den Erzieherinnen, die müssen da Regeln befolgen, da wird stillgesessen beim. Also die sind ja schon so sozialisiert. Ne? Die haben schon die Hälfte, also 4 Stunden am Morgen sind die schon irgendwie in Gesellschaft und wissen, okay, so benimmt man sich, man darf das und das nicht machen und natürlich auch mit den Geschwistern untereinander. Und wenn du die dann, ich glaube, das können viele Eltern jetzt nachempfinden, wenn du die abholst aus der Kita. Die erste halbe Stunde gehst du. Da kommt, platzt alles raus. Also alle, dieser ganze Druck, dieses Ganze, sich irgendwie die ganze Zeit zusammenreißen müssen, ne? Also meistens weinen alle. Es ist einfach alles, wird alles losgelassen. Also dieser ganze Stress von der Kita. Also es ist wirklich eine extreme halbe Stunde nach der Kita und dann ist alles wieder gut. Und dann sind sie hier. Aber in der Kita, das ist doch schon ein sehr großes Zusammenreißen.
Okay, aber das heißt, da sind sie dann eher so voller Energie und müssen das rauslassen oder sind sie
müde?
Nee,
es sind wirklich Gefühle. Die sie da unterdrücken mussten, weil das in der Gruppe dann nicht geht, weil wir gehen jetzt weiter und jetzt, weißt du so, es ist ja eine ganz andere Dynamik und da ist ein ganz anderer Alltag und das sind wirklich Gefühle. Also ich merke das so doll, wir gehen ja jetzt auch schon lange zu Kita, ne? Also wir haben ja auch viele Kinder in der Kita. Wir hatten mal eine Zeit lang 4 Kinder in der Kita. Total crazy. Also aber auf jeden Fall merkt man das total, okay, der Tag war heftig fürs Kind. Oder da war es los, das merkt man. Also diese Sensibilität, die Kinder auch haben, ne? Und dann sitzen die bei mir im Auto und dann müssen wir mal ein Fenster runter machen und weinen. Es weinen alle. Alle schreien und weinen. Und das ist wirklich, du denkst dir, oh Gott, du weißt. Aber das Gute ist, mittlerweile, die Gewissheit habe ich, in einer halben Stunde ist vorbei. Und dann ist hier aber happy, Sonnenschein, ist alles gut. Aber die, was da, ist schon heavy.
Tut dir das stark weh, das mit anzuschauen?
Nein. Weil ich weiß, dass das, weil ich das auch habe. Aber ich kann's, ich trage es halt nicht im Wein oder in so, weil ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man, du vielleicht auch und vielleicht auch andere Erwachsene ja auch, wie das ist, wenn man den ganzen Tag irgendwie im Büro sitzen muss, den ganzen Tag irgendwie mit Kunden zusammen ist oder den ganzen Tag irgendwie sich Kompromisse machen muss mit seinen Zwischenmenschen und nach Hause kommt und einfach so, sprich mich nicht an. Und dann irgendwen, und das ist irgendwie ein Ableiter findet, weißt du? Und das ist ja leider, ne, dass man da irgendjemanden anmotzt mal, irgendwie mal unfair ist zu jemanden. Aber man weiß, man kann gerade vielleicht ein bisschen unfair zu diesem jemanden sein, weil der dich sieht, okay, du hast irgendwie auch einen stressigen Tag, ich verstehe gerade, dass du moody bist oder so. So ist Martin ja zum Beispiel auch zu mir, okay, und dann flaume ich ihn mal an. Aber ich weiß, ich kann ihn anflaumen. Es ist eigentlich nicht gut, dass man es macht, aber irgendwie, wenn der Partner dich weiß, dann irgendwie ist es okay, es ist gerade wie so ein Kissen, hier kann ich kurz mal sein, wer ich bin. Und dann lacht man darüber und irgendwie ist der ganze Druck schon weg. Und so fühlt sich das mit den Kindern auch an. Mhm. Die lassen das alles an uns ab und wir sind wie so ein, wir fangen das auf wie so ein Kissen. Und bei Mama und Papa können wir sein, wer wir sind. Wir können die anmotzen, wir können alles mal loswerden und danach ist alles wieder gut.
Und du nimmst es auch selten oder nie persönlich?
Oh, nee. Also manchmal, da sage ich auch, das war jetzt gemein. Also manchmal ist es schon, da muss ich sagen, auch vor allen Dingen, wenn die Kinder, ich bin ja jetzt keine zierliche Frau, und wenn die Kinder dann so anfangen, so meinen Körper zu beurteilen, ne? Aber dann auch so ein bisschen zu doll sind. Nee, das ist gemein. Und das ist nicht in Ordnung. Ich bin ja nicht nur, ne, also natürlich kann man sagen, der Mensch ist dünn, der ist dick oder so, aber dann darauf irgendwie das zu ärgern zu wollen. Also da gibt es eine Grenze, würdest du vielleicht auch sagen können. Ne? Und dann ist Schluss. Also das ist dann auch ganz klar. Und zwar, war ein Kind sehr extrem auf das Abwesensein der Haare des Gegenübers fokussiert. Eins
deiner Kinder.
Ja. Okay. Und dieser Mensch hatte wenig Haare um den Kopf, ja, und hat das dann sehr betont die ganze Zeit. Ne? Am Anfang war
das Kind.
Ja, am Anfang war es noch spielerisch und auch irgendwie von der Gegenseite auch ein bisschen mitspielen. Und dann wurde es gemein. Und dann ist dann sofort eine Grenze überschritten worden. Und da bin ich sofort dazwischen gegangen, ich sehe, jetzt ist Schluss. So, das war jetzt gemein. Also, ein bisschen ein Gefühl geben, okay, bis hierhin kann man gehen, danach wird's gemein. Also so, das versuche ich, Gissi, ich versuche es, ne? Bis hierhin kann man auch irgendwie noch witzeln, aber dann wird's gemein. Und das ist natürlich ein ganz, ganz dünner Drahtseil.
Das ist ja wahnsinnig schwierig, Kindern schwer. Diese Grenze zu vermitteln.
Ja, ist also. Es auch. Also, ich meine, vielleicht hast du das erlebt schon mal, dass man einen Witz gemacht hat, okay, jetzt, der war zu weit.
Ja.
Hast du auch erlebt, ja. Sicherlich. Und das tut einem im Nachhinein total leid. Mhm. Ne? Und davor kann man auch niemanden schützen. Ich glaube, das ist auch etwas da, haben manche, werden nie ein Feingefühl dafür entwickeln. Und das von diesen Menschen sollte man sich gut fernhalten, weil wenn man nur Witze macht auf Kosten von anderen, das ist einfach immer nicht nett. Aber ich denke, umso früher man damit anfängt, okay, so weit kannst du gehen, ein bisschen erklären, so, ne? Dann schon ein bisschen ein Gefühl mitzugeben, was angebracht ist und was nicht.
Und merkst du dann bei deinen Kindern, dass die dann aber auch schon so ein Schamgefühl oder ein schlechtes Gewissen direkt haben?
Ja, na klar. Und das ist, finde ich, richtig spannend zu beobachten. Scham finde ich ganz spannend zu beobachten als Gefühl bei Kindern, weil das, wie belastend das ist. Also bei Kindern das Gefühl von Scham. Oh, und da denke ich immer, wie krass Erwachsene oder wenn man erwachsen ist, wie unglaublich doll das Gefühl von Scham ist und wie doll uns das beeinflusst. Also ich bin total, die Kinder bringen mir so viel bei und zeigen mir so viel, auch von denen lerne ich so viel und auch vor allen Dingen beim Gefühl Scham. Hm,
ich glaube, das ist eins der stärksten
Gefühle. Ja, ich glaube auch, das ist ja auch ein Gefühl, das macht, lässt Menschen Dinge tun, die man für unmenschlich hält, weißt du? Weil, weil
hast du ein Beispiel?
Ich möchte jetzt nicht schlimme Dinge ansprechen oder so, aber natürlich irgendwie Menschen Gewalt antun, weil man was verbergen möchte. Also Scham bewegt unglaublich viel in einem Menschen und lässt einen vielleicht auch für einen Moment, es ist so ein unglaublich großes Gefühl, dass es alles andere unterdrückt, wie Vernunft vielleicht auch oder Liebe zu jemand anderen, weißt du, dass man wirklich Hauptsache dieses Gefühl von Scham immer wegdrückt. Und es ist ja auch, breche ich auch mal zusammen, wenn Menschen so gestehen, ich schäme mich. Und es ist häufig mit Tränen, mit ganz Verletzlichkeit und so. Und wenn niemand das sagt, da kriege ich immer Gänsehaut und denke mir so, oh, Scham ist ein richtig krasses Gefühl. Scham ist ein richtig krasses Gefühl.
Ich habe gerade aber so einen kurzen Gedanken gehabt von wegen, rechtfertigt dann Scham aber auch viel? Weil eigentlich ist es ja trotzdem etwas, mit dem man arbeiten kann.
Natürlich.
Oder auch sollte.
Es ist ja mit allen Gefühlen, die man hat. Ne? Sobald du die ausgesprochen hast, so empfinde ich das immer, kannst du damit arbeiten. Wenn du hinter ganz vielen Aktionen, die man ja macht, ne, steckt das Gefühl Angst oder sowas. Und sobald man das irgendwie greifen kann, oh, da bin ich ja immer so dankbar, wenn ein Gegenüber mir sagt, ich habe Angst vor etwas. Also man redet eine Stunde um etwas rum, weißt du, so. Man möchte Erklärung finden, warum macht derjenige das oder das oder das. Und irgendwann kommt man zu dem Kern des Problems und das war die Angst. Wie eine Erlösung. Na also, da können wir ansetzen. Sobald was benannt worden ist, so geht es mir zumindest, dann ist es super. Dann ist es so gut und wir können ansetzen. Und ich hatte es für mich selber auch und diese Erkenntnis jetzt mit Scham, ne, hatte ich auch mal und das weiß ich auch noch, so mit Martin darüber gesprochen und so und ich habe ihn angeguckt und ich habe gesagt, ich schäme mich und dann habe ich geweint und aber dann danach war alles besser. Also es auszusprechen, dass man sich schämt für etwas und dann, du hast zum Glück dein Gegenüber gerade, der dich sieht und hört und der dich auch sprechen lässt und auf einmal kann diese Scham genommen werden und wir können daran arbeiten. Und das ist so ein Segen. Und das wünsche ich jedem Menschen, einen anderen Menschen zu haben, der das annimmt und nicht darüber lacht.
Wie hast du gelernt, deine Gefühle zu benennen? Mhm. Und also das ist für viele, auch für mich war das ein langer Prozess, irgendwie auch Gefühle zu differenzieren. Mhm. Dass man viel in einen Topf schmeißt, dass man eher Situationen beschreibt, als dass man wirklich ein Gefühl benennen kann.
Ich denke, vieles ist Erfahrung. Vieles ist Erfahrung, die man gehabt hat und Erlebnisse, die man hatte, wo man darauf zurückgreift. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass das Leben, mein Leben, wie ich es hatte, viel damit mit Erfahrung zu tun hat, mit Erfahrungswerten zu tun hatte und ich viele Geschwister hatte, mit denen ich groß geworden bin und da unglaublich viel mitbekommen habe. Also ich würde mich auch immer bezeichnen, jetzt in meiner Familie auch, ich habe viel beobachtet, ich habe viel gesehen und dann gab es natürlich auch Menschen in meinem Leben, die mir viel Raum gegeben haben, Gefühle auszudrücken. Also ob es Angst, Wut, Liebe oder Furcht, Charme war, hatte ich Menschen, nicht nur meine Eltern, wie ich dazu sagen. Ich hatte auch andere Personen in meinem Leben, die mir den Raum gegeben haben, das mit mir zu begleiten. Und das war etwas, worüber ich unglaublich dankbar bin. Und das waren, wie ich jetzt, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, es waren nicht nur meine Eltern. Ich hatte auch andere Menschen, die mit mir Gefühle durchgestanden haben. Und dann zuletzt natürlich auch Martin ganz extrem, weil mit dem Kinderkriegen, da war nochmal was ganz anderes, also da kamen nochmal ganz andere Gefühle auf einen zu. Und Martin, also mein Ehemann Martin, hat da eine Art und Weise, die so annehmend ist. Und die null, und das, da bin ich auch ganz gerührt drüber, nicht verurteilt. Also ein Gefühl nicht verurteilt. Und auch mir nicht vorschreiben möchte, meinst du, das ist das Gefühl gerade? Also der mich nicht von meinem Gefühl abbringen möchte, sondern er mit mir da reingeht. Okay, dann gehen wir da rein. Also der nicht, ach, das ist doch keine Angst, du bist ein bisschen unsicher oder sowas, aber es hat nichts mit Angst zu tun. Nein, okay, du hast Angst, wir gehen da jetzt rein. Also eine Person, alleine schaffe ich es nicht gesehen. Das möchte ich vorweg sagen. Das ist vielleicht das, was die Kernaussage jetzt ist. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Es waren die Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich unglaublich gesegnet bin, dass ich diese Menschen hatte, die mich begleitet haben, die meine Gefühle mit mir gelebt haben und durchgestanden haben und mich auch in den Gefühlen so genommen haben, wie ich bin. Und dadurch kann ich das genau sagen, das und das ist es jetzt. Mhm. Aber es liegt tatsächlich an meiner Umwelt. Und deswegen ist es so unfair. So wie es ist, ne? Es ist so unfair. Ja, das ist sehr und so unfair ist eine Gesellschaft, ne? Weil da hast du Kinder, vor allen Dingen jetzt, ne, die nie beigebracht haben, dass man negative Gefühle haben darf. Und stell dir das mal vor, hattest nie eine Beziehungsperson, mit der du deine Gefühle erforschen konntest. Mhm. Und dann das zu lernen, stelle ich mir unglaublich schwer vor.
Ja.
Ne? Also du siehst so, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, Gissi, ob das irgendwas für dich ist, ob das zu privat ist, müssen wir auch nicht. Aber es ist halt einfach, ich denke, deswegen ist auch Therapie, wäre auch für mich so etwas, da ist jemand, und das, der dir zuhört und der mit dir in diese Gefühle reingeht und mit dir das aushält. Weil Gefühle, das ist tatsächlich etwas zum Aushalten. Weißt du was? Ich habe eine Buchempfehlung. Ich komme gleich wieder. So, und jetzt kommt die Werbung. Gissi und ich haben uns ja jetzt schon öfter über Bücher unterhalten. Und dass ich meistens abends Zeit zum Lesen finde, dass ich aber am liebsten noch viel mehr lesen will. Tagsüber ist ein Buch in der Hand nur nicht immer so praktisch, geschweige denn möglich. Wem es auch so geht, ich habe jetzt einen Sommerhack für uns. BookBeat. In der App kann man über 1 Million Hörbücher und E-Books streamen und die Bücher einfach hören, während man meinetwegen Wäsche macht oder im Auto unterwegs ist. Und 2 Bücher, die mich echt bewegt haben, empfehle ich euch gleich mit. Das erste ist meine absolute Empfehlung für alle, die wieder ihre Liebe zu Büchern wecken wollen. Für Polina. Leute, das ist eine wirklich rührende Geschichte und so kurzweilig erzählt über das Leben von 2 besonderen Menschen, die sich im Kindesalter kennenlernen, anfreunden und die das Leben erst auseinandertreibt, um es dann wieder zusammenzuführen. Und wer Lust hat, mal richtig ins Nachdenken zu kommen, der muss das Buch Klasse hören. Darin werden Statussymbole, Klassen und Diskriminierung total anschaulich und spannend analysiert. Das regt enorm zum Nachdenken an. Ich habe das Buch mehrmals unterbrochen, um mit Martin darüber zu reden. Mit dem Code bei Pausen könnt ihr BookBeat jetzt 90 Tage lang komplett kostenlos testen. Da sind 40 Hörstunden mit drin. Ihr seid total flexibel, könnt offline hören und jederzeit kündigen. Den Link findet ihr in den Shownotes unter bookbeat.de/bei-pausen. Das Angebot gilt noch bis zum 15. Juni. Und übrigens, der Code funktioniert auch, wenn ihr schon mal bei BookBeat wart, solange ihr in den letzten 6 Monaten kein aktives Abo hattet. Vielen Dank an BookBeat für die Unterstützung dieser Folge. Das war die Werbung. Weiter geht's. Weil Kinderbücher sind bekanntlicherweise Brutal. Also Kinderbücher ohne Scheiß. Ne? 20 Seiten und ich heule wie ein Schlosshund. Das schaffen nur Kinderbücher. Der doch so wunderschön illustriert. Ja, ich bin raus. Aber auf jeden Fall. Das habe ich von meiner... Ist ein bisschen dreckig, ja? Bitte, please don't
judge. Ist ein Kinderbuch.
Ja, es waren die Kinder, genau. Das Grand Hotel der Gefühle.
Süß.
Und das ist von meiner Herzensfreundin, hat sie uns das geschickt. Sie ist Lehrerin und sie liebt Kinderbücher. Und sie findet immer mal wieder Kinderbücher, wo sie sagt, boah, das hat mich so mitgenommen und das find's so schön. Und in diesem Kinderbuch, und das ist so, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle, ne? In diesem Kinderbuch geht's halt darum, da ist ein Hotel und da kommen Gefühle vorbei. Und die Gefühle sind ganz unterschiedlich und alle sind anders. Und es, wir haben hier, guck mal, Traurigkeit, der weint so doll, dass sogar das Zimmer unten nass wird. Ne?
Oh nein.
Und dann haben wir Wut. Der ganz. Aber es ist wirklich so.
Also es ist so nervig.
Oh ja, aber es ist so. Es ist halt genau. Und es wird halt immer beschrieben: hier Wut. Und sie weiß schon, Wut kommt und Wut braucht immer einen großen Raum. Mm. Und dann wird in der nächsten Seite nämlich erklärt, sie hat versucht, Wut mal wegzusperren, in einen anderen Raum, es kleiner zu machen, als es ist. Und dann sind alle durcheinander gekommen. Also Wut braucht Platz. Und
oh Gott,
was,
ja, ich will das sofort haben.
Und nach der Wut zieht halt hier der Moment des Friedens. Weißt du, also es ist so schön. Also es ist, ich muss ja auch sagen, Kinderbücher sind ja häufig auch was für Erwachsene, ne?
Ja.
Und das Buch ist halt wirklich, ja, so ist es. Und da steht ganz häufig drin, die Gefühle kommen, man weiß nicht, wann sie wieder gehen und man muss sie akzeptieren, dass sie kommen. Und das, dafür ist das Buch halt tatsächlich, also für Kinder auch, ist spannend. Wir haben ja schon häufig drüber gesprochen, auch so illustriert zu sehen, wie Wut ist, wie Traurigkeit ist. Ist ganz toll.
Und können deine Kinder dann die Gefühle auch wirklich sehr gut schon beschreiben? Also können die das zuordnen?
Ja. Ja, das würde ja auf meine pädagogische, erzieherische Arbeit hinaus sein, aber ich würde... Ja, das habe ich gut gemacht. Nee, also ich würde sagen, schon. Also ich würde sagen, schon. Wir hatten das mit einem Kind, extreme Wutanfälle. Also wirklich extreme Wutanfälle, wo ich auch einmal hier saß und so geweint habe, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und dann das Einzige, was ich dann immer wieder dachte, so, das stehen wir jetzt zusammen durch. So, also wirklich wie so, das stehen wir jetzt zusammen durch. So, dann bin ich jetzt mit dir da. Und das ist, seitdem ich das so angenommen habe, also auch dieses Gefühl von nicht dagegen anarbeiten, gegen die Gefühle, die kommen, sondern eher so, okay, ich nehme das jetzt an. Ich nehme das jetzt an und da gehen wir jetzt durch. Und seitdem, das war ein riesiger Switch in der Erziehung. Die Gefühle werden angenommen, dann reden wir jetzt drüber.
Konntet ihr zuordnen, woher sie kamen, die Wutanfälle?
Das ist eine spannende Frage, Gissi. Das kann ich gar nicht, weil sie waren sehr wahllos. Und das war vielleicht auch ein Mix aus Müdigkeit, Hunger und... Also es war ein großes Potpourri von Dingen. Oder vielleicht auch ein Kompromiss den ganzen Tag gemacht oder so. Und dann ist es einfach explodiert. Also wie so eine Anhäufung von Dingen und... Da muss es also wie so ein Kochtopf, der Deckel ist sogar weggeflogen, wie meine Spucke gerade. Und also konnte man nicht richtig zuordnen, aber es war eine Phase. Es war so eine richtige Phase. Und da sind wir richtig zusammen durch. Richtig zusammen durch. Und seitdem ist es auch so ein bisschen mehr annehmen. Die Gefühle annehmen, anstatt dagegen anzuarbeiten.
Apropos Erziehung, ich habe noch eine Frage, eben auch, was ganz gut zu dem, zu dem Thema Toleranz und Liebe passt. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wir finden es jetzt raus. Wie steht ihr zu dem Thema geschlechtsneutrale Erziehung? Gibt es bei euch Mädchen- und Jungspielzeug? Ich bin selbst mit meinen Geschwistern auf einem Milchviehbetrieb groß geworden. Bei uns gab es so etwas nie. Wir Mädchen haben alles so gemacht wie mein Bruder auch. Ich weiß aber, dass das auf Höfen doch oft konservativer zugeht und vielleicht Akzeptanz diesbezüglich fehlt, schreibt Amber.
Ja, definitiv. Ich bin so aufgewachsen, Gissi. Ich glaube, dass daher hat mich das so provoziert.
Konservativer?
Ja, konservativer. Und es war ganz klar, meine Schwester und ich, wir helfen meiner Mutter in der Küche. Also das ist so ein bisschen, also das sitzt tief bei mir, diese Ungerechtigkeit und dieses Gefühl von, und dagegen habe ich mich ja extrem gestellt.
Und also, du wolltest es anders. Also du wolltest eigentlich lieber anders. Draußen sein.
Ja, genau. Und also es war so, meine Schwester hat Hauswirtschaft gelernt, ne? Also es war um meine Brüder Landwirtschaft. Also es war so, wie du dir das klassisch damals vorgestellt konntest, so, ne? Und ich wollte das nicht. Und es war, in der Anfangszeit musste ich meinen Vater, und das, da wollte ich Rasenmähträger fahren. So mit, ich weiß nicht, 10, 11 oder so, ne? Und mein Vater so, ich habe ja so viele Brüder. Ich wollte auf den Tisch hauen. Amelie sagt, ich darf nicht mehr auf den Tisch hauen, weil das stört die Geräusche. Aber ich habe so viele Brüder, bam, ne, auf den Tisch gehauen. Und die durften, die, das war dann immer gleich klar. Also es gab immer 6 männliche Optionen für eine männliche Arbeit, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Warum sollte ich das denn machen? Nun ja, dann ist es aber natürlich so, weil die ja alle älter waren als ich, dass die alle weg waren irgendwann. Weißt du, dann war das so, okay, jetzt... Gut, Annemarie ist da.
Your time to shine.
Genau, und dann habe ich da so eine Gap gefüllt. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich will Trecker fahren, ich will das machen. Und mein Vater war so, naja, gut. Und dann auf einmal, oh ja, warum eigentlich nicht? Also ich musste meinen Vater aber schon drücken. Ich möchte das. Meine Schwester war nicht so, aber weil sie auch generell kein Interesse hat für Landwirtschaft. Aber ich wollte das. Ich wollte Trecker fahren, ich will das machen, ich will das machen, ich will das machen. Gut, dann hat mein Vater das alles mit mir gemacht. Aber nicht so, wie er es mit den Jungs gemacht hat. Also nicht so raufsetzen, fall los, sondern er hat ist dann immer noch sehr, mich sehr betreut am Anfang, sage ich mal so. Also da ist es doch schon sehr, bei meinem Vater muss ich sagen, ja doch, der denkt sehr in Geschlechterrollen so. Ne? Und hier bei uns zu Hause ist das ja ein Triggerpunkt. Ne? Aber Martin ist ja auch schon sehr frei gewesen. Er hat ja 3 Schwestern, ne? Die sind alle hier Trecker gefahren. Also es gab auch schon nicht so da der Junge, nur der Junge darf Trecker fahren. Also es war hier schon ganz anders und dementsprechend ist es hier auch so, ja, was du machen willst oder nicht. Mit Spielzeugen, da war jetzt, glaube ich, ja auch die Frage, ne?
Ob ihr da Unterscheidungen macht in Mädchen- und Jungspielzeug.
Aber du meinst jetzt so klassisch Barbies und zum Autos Beispiel, und ja. So? Machen wir nicht. Es ist aber... Ich weiß nicht, ob es durch die Kita kommt oder so, ne, so ein Spiegel ist, aber es ist doch schon erstaunlich, wie doll die, ich würde die Mädchen jetzt nicht sagen, aber die Jungs doch auf Maschinen abfahren. Also das finde ich spannend, ne, also auch spannend zu beobachten, weil die Jungs haben großes Interesse an Maschinen. Alles, was, also wirklich, und tuk, 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 also ganz niedlich. Und die Mädels nicht so.
Machen aber, die auch so den Rückwärtsgang?
Ja.
Und das kenne ich auch noch von meinem kleinen Bruder damals. So, ständig so düt.
Ja, also, und ich habe ihn so gut beobachten können, die, ne? Also da ist die Faszination für die Maschinen schon sehr groß. Aber jetzt bei meinem Mädchen, dass sie so explizit so Babyborns sagen, gar nicht.
Das haben sie nicht.
Nee, also ich würde sagen, dass die Mädchen da überhaupt gar kein Interesse dran haben. Also wir haben hier keine Barbiepuppe im Haus.
Und würdest du aber sagen, du gehst so weit, dass du bewusst geschlechtsneutral erziehst?
Nee. Gesi, was ist das? Was ist jetzt bewusst geschlechtsneutral? Vielleicht brauche ich erstmal eine ganz klare Definition davon, bevor ich das einordnen kann.
Ja, ich glaube, da gibt es voll viele Ausprägungen. Also es kann ja so weit gehen, dass du die Pronomen entsprechend anpasst, dass du kein Rosa-Blau mehr verwendest, dass du, wie gesagt, Spielsachen wird gar nicht erst gesagt, das ist eine Puppe, die ist für Mädchen oder und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Abstufungen auch.
Also ich bin schon für eine Orientierung, sage ich jetzt mal so. Also, weil die Fragen kommen ja häufig, ne? So, Mama, bin ich ein Mädchen oder Junge? Sowas. Das hat mich jedes Kind schon 1-2 Mal gefragt, ne? Das war jetzt nicht, aber ich schon, ja, du guck, du hast, also erstmal ein Geschlecht bestimmt, definitiv. Und, aber dass ich jetzt nicht in Blau oder nicht in Pink einkleide, das suchen sich die Kinder ja ab einem gewissen Alter selber aus. Und vielleicht sind die sicherlich dadurch von mir vorgeprägt. Ich finde das gerade richtig schwierig, wenn ich ehrlich bin, weil es fühlt sich wie Verkleiden an, tatsächlich, wenn man da so drauf achtet. Weißt du, was ich meine? Und vielleicht ist das auch so ein bisschen gerade vielleicht das Ausbrechen davon. Ich versuche das auch gerade selber für mich so ein bisschen zu erforschen. Aber ich bin am lost for words. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Weil ich finde die Frage, vielleicht kam es mir auch noch nie so rüber. Aber es war jetzt, ich habe ja eine Tochter und als nächstes kam ein Sohn. Sage ich es mal so rum. Und meine Tochter hat gerne Kleider immer getragen und trägt sie auch immer noch. Und da wollte mein Sohn auch immer gerne welche anziehen. Das war überhaupt gar kein Struggle so, also dass ich jetzt gesagt habe, Jungs dürfen das, also das nie so. Also, ne, und so. Aber irgendwann kam es halt, dass er es nicht mehr wollte. Und jetzt weiß ich nicht, ob es aus der Kita ist oder von mir ist oder von was weiß ich nicht wer. Also er hätte keinen. Er würde mich nicht provozieren, wenn er ein Kleid anzieht. Und andersrum genauso wenig. Also ich glaube, Ist vielleicht ein Mix, weil irgendwann ist ja eine Erziehung ja auch in der Kita oder eine Sozialisierung in der Kita. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, inwieweit ich das doll geschubst habe oder nicht geschubst hat. Also mir fällt das ja tatsächlich ein bisschen schwer zu greifen.
Aber das klingt ja eigentlich für mich eher so, als hättest du sie machen lassen. Also ja, dass du es gar nicht bewusst entschieden hast.
Nee. Also ich habe jetzt nicht bewusst, aber natürlich.
Aber
also,
halt auch nicht bewusst für eine geschlechtsneutrale Beziehung.
Nee, genau.
Sondern es
ja,
ist einfach
ja, genau. Ich
weder noch.
Weder noch. Also ich meine, Kinder brauchen ja viel Orientierung, viel Sichtweise. Und vieles versteht man ja auch erst später im Leben so, ne? Und viele Dinge kommen sicherlich noch auf uns zu als Elternteile. Und wir nehmen das so, wie es kommt jetzt, ne? Also, aber erstmal, wir kaufen natürlich erstmal den Kleiderschrank ein. Machen die Kids ja noch nicht. Ich glaube, dann wäre es auch richtig wild. Also wenn meine Kids Koffer packen für den Urlaub, scheiße. Gut, dass die nicht selber einkaufen. Weißt du so? Also, das ist wirklich wild. Wir wollen eine Woche in Urlaub, mein einer Sohn, nur Dinosaurier eingepackt. Bin fertig. Ja, gut. Also so, ne? Deswegen, also ich glaube, ein bisschen Orientierung ist gut.
Mhm. Aber wie du schon sagst, ihr habt einen großen Tisch.
Ja.
Und in dem Reel hast du auch gesagt, es braucht Liebe und Toleranz.
Ja.
Und vielleicht auch ein bisschen Offenheit.
Absolut. Toleranz ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Sehr gut. Und damit gehen wir raus.
Damit gehen wir raus. Schönen Tag noch.
Bei Paulsen ist ein Format von Mit Vergnügen. Host Annemarie Paulsen. Co-Host bin ich, Gissi Winkler. Technische Betreuung, Schnitt und Mix Alexander Stößlein. Außerdem an diesem Projekt beteiligt Amelie Kern, Lisa Golinski und Julia Bär.